freue mich jedes Mal, hierher zu kommen. Und bin jetzt auch schon reich beschenkt worden heute Morgen. Es sind viele Sachen da gewesen, die mein Herz wirklich gefreut haben. Auch der Psalm von dir, Horst, heute Morgen, der Psalm 85. Ich habe da vorhin so richtig nicht dran geweidet. Der Lobpreis, danke. Lukas, ich habe eine Sache, die wollte ich ja erst später sagen, aber das gefällt mir bei diesen Lobpreisliedern, die du ausgesucht hast, sehr gut. Es ist einfach diese Zerbrochenheit oder dieses Elendsein vor Gott, dieses sich eingestehen, ich kann es selber nicht. Und das ist eine Voraussetzung dafür, dass wir in die Gegenwart Gottes kommen können. Ja, Gott sagt es mal in Jesaja 57 heißt es, siehe, im Hohen und im Heiligen wohne ich und bei dem, der elend ist und zerbrochenen Herzens ist. Da will Gott wohnen. Und diese Haltung, all die Lieder, die wir jetzt heute Morgen gesungen haben oder gehört haben, vielleicht ein bisschen mitgesungen haben im Herzen, die drücken diese Haltung aus, dass wir zerbrochen sind, dass wir elend sind vor Gott. Und das ist die Voraussetzung für die Gegenwart Gottes. Da will Gott wohnen. Das ist die Voraussetzung, dass seine Gegenwart sich senken kann, dass seine Herrschaft herkommt. Und das finde ich so schön einfach, in diesen Liedern das zu sehen. Genau. Das ist einfach als kleiner Vorgriff auf das, was ich später noch sagen möchte. Wir sind ja in... Ach, das sage ich auch noch zu dem Psalm, den du vorgelesen hast heute. Da heißt es im Vers 11, also Psalm 85, Vers 11, Gnade und Wahrheit sind sich begegnet, Gerechtigkeit und Frieden haben sich geküsst. Und es geht auch wieder um die Gegenwart Gottes. Ich habe mal ganz toll eine Auslegung von einem messianischen Juden gehört, der hat diese Bundeslade beschrieben, diesen Sühndeckel, der auf der Lade oben drauf ist. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das steht im 2. Mose ganz ausführlich beschrieben, wie diese Lade beschaffen ist und dass auf dem Deckel zwei Figuren stehen sollen, zwei Cherubim, und die haben jeweils zwei Flügel, die sich so treffen. Und in der rabbinischen Tradition haben diese Flügel Namen. Und der eine heißt Gnade, der andere Wahrheit und der andere Frieden und der andere Gerechtigkeit. Und diese Flügel haben sich geküsst, heißt es hier. Gnade und Wahrheit sind sich begegnet, Gerechtigkeit und Frieden haben sich geküsst. Und da habe ich heute früh, wo ich jetzt da gesessen war, das hat mich so bewegt, weil dieser Sühndeckel, diese Bundeslade, das wird ja auch als der Thron Gottes beschrieben. Als der Ort, wo Gott wohnt. Und da begegnen wir Gott in diesem, ja, und das ist so schön. Gnade und Wahrheit sind sich begegnet. Gerechtigkeit und Friede haben sich geküsst. Ich weiß nicht, wenn man sich mit diesen Worten mal ein bisschen beschäftigt, dann merkt man, welche Spannung zwischen diesen Worten ist. Und wie diese Flügel auch eine Spannung ausdrücken. Also die Spannung, die so groß ist, dass für mich das nicht verwunderlich ist, als der Hosea, kennt ihr die Geschichte? David wollte ja die Bundeslade nach Jerusalem bringen und die Bundeslade ist dann auf einem Ochsenkarren gelegt worden und zwei Männer sind rechts und links gelaufen und dann ist der Kahn gekippt und eine Mann, der Jesus hier, der hat seine Hand ausgestreckt, um die Lade zu halten und ist in dem Moment tot umgefallen. Zwischen diesen Flügeln der Lade, da ist eine unheimliche Spannung. Und Gott zu begegnen, das ist gewaltig. Und wir dürfen diesem Gott begegnen. Wir dürfen hinzutreten. Und das haben wir heute auch gesungen, durch die Gnade Gottes, durch Jesus. Er hat uns den Zugang gegeben. gewährt. Er hat, als er gestorben ist am Kreuz, ich weiß nicht, ob ihr diese Szene noch kennt von Ostern, er ist gestorben am Kreuz, die Erde hat gebebt, die Erde ist aufgerissen, Tote sind auferstanden, sind vielen erschienen, Tote, Heilige. Und was ist noch passiert? Der Vorhang ist zerrissen. Der Vorhang, der vor dieser Lade im Heiligtum war, der ist von oben nach unten zerrissen, sodass die Herrlichkeit Gottes, damals war die Lade nicht mehr drin, aber genau, aber das war noch das Symbol dafür. Ja? Da in diesem Allerheiligsten wohnt Gott. Ja, die ist damals schon beim ersten Tempel verloren gegangen. Genau. So als kurze Einführung, und jetzt habe ich euch ein bisschen daran teilhaben lassen, was mich heute Morgen im Lobpreis so beschäftigt hat. Genau, ich habe euch mitgebracht die vierte Einheit zum Thema Gebet. Wir hatten ja schon drei, und die Prämisse von diesen Einheiten ist die: vor allem aber ermahne zu beten. Vor allem aber ermahne zu beten. Und das hat der Paulus dem Timotheus als Weisung gegeben. Und ich möchte es euch auch weitergeben. Und wir haben drei Themen schon gehabt. Einmal hat man über das Vaterunser gesprochen. Dann hatten wir über Segnen gesprochen und über die Psalmen als Gebetsbuch oder als Beten mit den Psalmen. Und jetzt will ich einfach mal so einen Rundumschlag machen mit die Bibel als Gebetsbuch. Und man kann da nicht alles abdecken innerhalb von einer Predigt. Auch mit den Psalmen, da könnt ihr immer 8 Stundeneinheiten oder 10 Stundeneinheiten machen. Und es würde immer noch nicht reichen. Das ist so reichhaltig. Aber wir machen einfach mal einen Abriss. Und wir schauen mal ein bisschen, was für mich einfach so Schlaglichter sind. Genau. Ich wollte einfach nochmal als kleine Wiederholung im Vater Unser. Vielleicht kannst du nochmal auf die erste Folie gehen, Lukas. Genau. Als wir das Vater Unser gebetet haben, Und als ich davon geredet habe, da hatte ich in der zweiten Folie, ganz kurz, das erste: geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Ich habe jetzt die letzten Wochen und Monate habe ich versucht, das zu machen, was ich euch auch aufgetragen habe, halt das Vaterunser immer wieder zu beten, jeden Tag, so oft wie ich konnte. Und mir ist aufgefallen, dass es ganz gut ist, wenn man diese drei Sachen zusammenfasst. Das ist einfach so aus meinem Gebetsleben jetzt so entstanden. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Und dass man dann sagt, okay, diese drei Dinge sollen geschehen wie im Himmel, so auf Erden. Ich weiß nicht, ob ihr das greifen könnt. Oder wie in den Himmeln, kann man das auch übersetzen. Also da steht eigentlich auch das Pluralwort für Himmel. Das hat sich nur so eingebürgert bei uns, dass da nur Himmel steht. Weil vorher heißt es ja auch unser Vater in den Himmeln. Ja. Also geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und das alles drei wie in den Himmeln, so auch hier bei uns auf der Erde. Genau. Einfach mal so als kleiner dass ich auch meine Hausaufgaben mache. Und segnen, da ist mir ein, was bedeutet das Wort segnen eigentlich? Wir hatten ja verschiedene Sachen damals schon angesprochen, und ich hatte dann nochmal was ganz Schönes gelesen. Das Wort Barak bedeutet auch mit heilvoller Kraft ausstatten und jemand die heilvolle Kraft Gottes zuwünschen. Das heißt, wenn du jemanden segnest, der vielleicht Jesus noch nicht kennt, oder wenn du darum beten willst, dass jemand Jesus kennenlernt, dann ist das Natürlichste, was du tun kannst, ihn zu segnen, die heilvolle Kraft Gottes ihm zu wünschen. Barak bedeutet es nämlich. Das ist Hebräisch. Und zu den Psalmen. Eigentlich sind die Psalmen ja die Essenz der Bibel, habe ich mir nochmal zusammengefasst. Das ist eine Zusammenfassung aus dem ganzen Alten Testament vor allem. Und das Neue Testament bezieht sich auf kein anderes Buch der Bibel so oft wie auf die Psalmen. Und die Psalmen dienen, das habe ich letztes Mal dann schon gesagt, dienen uns, dass wir voll des Heiligen Geistes werden. Genau. Und jetzt geht's los mit der Bibel als Gebetsbuch. Genau. Können wir gleich mal in die. Also ich habe hier, wer das nicht kennt, ich finde das eine super Zahlen oder eine Zeitachse. Die ist bei mir hinten da in der Bibel drin. Das ist eine vom SCM Verlag, Bockhaus SCM Verlag. Das ist echt übersichtlich. Es gibt es auch in der Ranger Bibel. Wer die Ranger Bibel hat, da ist es auch drin. Der gleiche Zeitstrahl. Genau, das ist jetzt eine Elberfelder Bibel. Ich glaube, in der Schlachte von da ist dieser Zahlenstrahl auch drin. Oder diese Zeitachse, Zeittafel. Genau. Ich habe mir einfach da mal ein paar so Dinge eingekreist oder unterstrichen, die wir vielleicht ein bisschen anschauen wollen. Aber letztlich geht es von Anfang an bis zum Ende um Gebet. Von Anfang von der Welt bis zum Ende in der Offenbarung lesen wir immer wieder von Gebet. Und es fängt an, zum Beispiel als der Abel dieses Opfer dargebracht hat. Da hat er auch gebetet. Und Gott hat das Opfer angenommen. Oder später der Noah hat gebetet. Der Abraham hat immer wieder, kannst vielleicht schon mal die nächste Folie machen, hat immer wieder Altäre gebaut. Und da heißt dann zum Beispiel in 1. Mose 12, Vers 8, und er rief den Namen des Herrn an. Und dort hat er den Namen des Herrn angerufen. Und das ist letztlich Gebet, seinen Namen anrufen. Dann sehen wir im Leben von Abraham sehen wir noch andere Geschichten, wie zum Beispiel die Fürbitte für Sodom. Als Gott ausgezogen ist, um Sodom und Gomorra zu zerstören, hat Abraham nochmal Fürbitte getan und hat gesagt, wenn nur so und so viele Gerechte dort wohnen, würdest du sie dann auch zerstören? Und sagt Gott, nein, ich würde sie nicht zerstören in dieser 10 Gerechten. Aber er hat keine 10 Gerechte dort gefunden und so wurde Sodom doch zerstört. Aber Abraham hat da schon Fürbitte getan und hat Mitleid gehabt mit diesen Städten und hat vor Gott eingetreten. Jakob war jemand, der hat mit Gott gekämpft und er hat am Fluss Jabok hat der Fluss geheißen, hat er mit diesem Engel gekämpft, mit dem Engel Gottes, also mit Gott selber. Und er hat zu ihm gesagt, ich lasse dich nicht los, ehe denn du mich segnest. Und das war auch ein Gebet, das er hatte. Und Gott hat ihn gesegnet. Und er hat aus dem Jakob, aus dem Fersenhalter, aus dem Betrüger, hat er einen Israel gemacht, einen Gottesstreiter. Und der Segen Jakobs zieht sich durch bis zu uns auch heute. Dann habe ich den Mose als Beter und Gebete des Mose. Da gibt es auch viele. Oft hat Mose für das Volk Israel Fürbitte getan und hat gesagt, Gott, nimm mich weg, raffe mich hinweg, aber lass die in Ruhe. Ja, wo er da in den Riss getreten ist zwischen dem Volk Israel und Gott, wo Gott sich schon hinreißen hat lassen, das Volk zu vernichten, weil sie so starrsinnig waren, weil sie so weit weg waren, hat Mose immer wieder den Grimm Gottes und den Zorn Gottes besänftigt. Josua ist für mich eine ganz schöne Sache. der Josua, der hat, da heißt es mal im 2. Mose 33, aber Josua, der Sohn des Nun, wich nicht aus dem Zelt der Begegnung. Es war jemand, der war da, wo die Gegenwart Gottes war. Er wollte da nicht weg. Er ist da geblieben. Und es war ein Mann des Gebets. Ein Mann, der in der Beziehung und in der Begegnung, in der Zwiesprache mit Gott gelebt hat. Und ja, es war jemand, der am Ort des Gebetes geblieben ist. So, nehmen wir mal die nächste Seite. Jetzt geht es weiter. Samuel. Samuel war ein Mann, der hat Gott gekannt. Schon als kleiner Junge im Tempel hat Gott zu ihm geredet und er hat gebetet. Und im 1. Samuel 12 heißt es, aber so viel es an mir liegt, obwohl das Volk Israel abtrünnig geworden ist, obwohl das Volk Israel einen König wollte, das war damals das Vergehen, dass der Samuel da nicht sehen konnte, nicht haben wollte, weil Gott sollte ja König sein und nicht ein Mensch sollte König sein, sondern Gott sollte König sein. Und das war denn Samuel seine Herzenshaltung. Warum brauchen die jetzt einen König wie die anderen Völker? Sie haben doch Gott. Und dann sagt Gott zum Samuel, gewähre dem Volk seinen Wunsch. Das ist okay. Denn nicht dich haben sie verlassen, sondern mich. Und Samuel sagt dann trotzdem, so viel es an mir liegt, werde ich nicht aufhören. Diese Sünde soll nicht auf mir liegen, dass ich jemals aufhöre, für euch zu bitten. Obwohl ihr abtrünnig seid. 1. Samuel 12 lesen wir das, 12, Vers 23. Kann man sich auch mal anstreichen in seiner Bibel. Auch wenn wir für unser Land beten, für die Menschen hier beten. Das ist unsere Aufgabe. Auch was es mich betrifft, sagt der Samuel, auch was mich betrifft, fern sei es von mir, dass ich mich an dem Herrn versündigen sollte und aufhören sollte, für euch zu bitten. Sondern ich will euch den guten und richtigen Weg lehren. Fürchtet nun den Herrn und dient ihm in Wahrheit mit euren ganzen Herzen. Später weint und trauert der Samuel ja viele Jahre um den Saul, den er zum König gesalbt hat. Und als Samuel erkannt hatte, dass der Herr Saul verstoßen hat, heißt es, und er weinte und flehte und schrie zum Herrn die ganze Nacht. Weiß ich, ob ihr schon mal geschrien habt um Menschen, um diese Welt die ganze Nacht. Also das war ein Beter, der ja ein echtes Vorbild einfach im Gebet, dieser Samuel. Es geht weiter mit David, Salomo, Josaphat, Hiskia, Jeremia. Der David sagt von sich im Psalm 109, ich bin Gebet. Ich bin Gebet. Wir haben ja von David die meisten Psalmen überliefert bekommen. Und der David hat Gebet so verinnerlicht, dass er von sich selber gesagt hat, im Psalm 109, Vers 4, ich bin Gebet. Der Salomo betet um Weisheit, dass Gott ihm Weisheit gibt, das Volk Israel zu führen und zu leiten. Er betet bei der Einweihung des Tempels und Gott gibt ihm unheimliche Antworten. Also dass die Antwort Gottes auf die Gebete Salomos sind so gewaltig, wer das mal liest, der möchte lernen, wie Salomo gebetet hat, zu beten. Die schönste Antwort, die ich kenne, wo Gott dann sagt, als das Haus eingeweiht wird, diesen Tempel, den Salomo gebaut hat. Da sagt der Gott in 2. Chronik 7, Vers 14, ich lese es mal kurz vor. Und mein Volk, also wenn ich den Himmel verschließe, spricht jetzt Gott, und kein Regen fällt, oder wenn ich der Heuschrecke gebiete, das Land aufzufressen, und wenn ich eine Pest unter mein Volk sende, und mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, demütigt sich, und sie beten, und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen, dann will ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Es ging damals um das Haus, an dem Ort, wo das Haus ist, das Haus Gottes, der Tempel. Dort haben sie gebetet und Gott hat Heilung geschenkt für ihr Land. Heute dürfen wir auch zum Haus Gottes kommen, zum himmlischen Haus Gottes. Josaphat und Elisa, das fand ich auch immer ganz schön, die Geschichte. Die überspringe ich jetzt mal, einfach um der Zeit willen. Kann jeder selber nachlesen in 2. Könige 3, Vers 14. Da geht es darum, dass der König Josaphat den Elisa geholt hat, um ihm Weisung von Gott zu geben. Und der König Josaphat war ein gerechter König und er hat immer wieder mal auch Gottes Eingreifen erlebt, zum Beispiel auch als sie da in den Kampf gezogen sind gegen die Edomiter und Moabiter und die Priester vor dem Herr hergezogen sind und gepriesen haben und gebetet haben. Die Geschichte von Hiskia und Jesaja, die wird dreimal in der Bibel erwähnt. Die findet man im 2. König, in 2. Chronik und im Jesaja-Buch. Also es ist eine sehr wichtige Geschichte, wahrscheinlich, sonst wird sie wahrscheinlich nicht so oft vorkommen. Und da war es so, dass der König Hiskia verzweifelt war angesichts der Feinde, die sich vor Jerusalem versammelt haben. Da kam ein großes Heer der Assyrer damals auf Jerusalem zu. Und der Assyrer Heeroberste hat das Volk Israel verspottet und hat gesagt, euer Gott wird euch nicht helfen. Und der König Hiskia ist erschrocken und hat aber gebetet. Und dann kam der Prophet Jesaja und hat ihm die Antwort Gottes gegeben. Und es kam nochmal zu einer Rettung für Jerusalem. Eine so große Rettung, dass das ganze große Heer von Assyrien vernichtet wurde. Dann noch eine ganz spannende Sache, finde ich, Jeremia und Daniel. Der Daniel, das war jemand, der hat auch die Bibel gelesen und hat auch anhand der Bibel gebetet. Damals war ein wichtiges Bibelbuch schon zu seiner Zeit das Buch des Propheten Jeremia oder die Schriftrolle des Propheten Jeremia. Und er hat festgestellt, oh, in Jeremia 29 oder in Jeremia 28, da steht ja was, diese 70 Jahre, von denen er da gesprochen hat, die neigen sich gerade zu Ende. Vielleicht sollte ich Gott mal suchen, wegen diesen 70 Jahren, was er zu sprechen hat, was er zu sagen hat. Und der Daniel hat sich gedemütigt vor Gott, hat angefangen zu fasten und zu beten und den Herrn zu suchen. Und Gott hat sich ihm wunderbar offenbart. Und die 70 Jahre sind damals zur Erfüllung gekommen und es sind dann auch parallel andere Dinge passiert. Der Israel ist dann losgezogen mit einer großen Menschenmenge und die sind zurück nach Jerusalem gekommen. Und der Nehemia ist dann ein bisschen später gekommen, um die Stadtmauer wieder aufzubauen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass ein Katalysator, sage ich jetzt mal, dieses für all diese Dinge, die dann passiert sind, das Gebet des Daniel war. Also Daniel hat gebetet und Gott hat angefangen, Jerusalem wiederherzustellen, die zerstörte Stadt wieder aufzurichten. Gut. Mal ein kurzer Abriss vom Alten Testament. Jetzt springen wir mal ins Neue Testament. Ich weiß nicht, von der Zeit her. Müsste schon noch gehen, oder? Genau. Ich habe mir natürlich als erstes da das Gebetsleben von Jesus mal kurz angestrichen. Und wir sehen bei Jesus, dass er, also es wird sehr oft in den Evangelien erwähnt, dass er gebetet hat. Er hat früh gebetet, er hat an einsamen Orten gebetet, er hat abends gebetet, er hat in der Nacht gebetet, in Gethsemane, er hat gebetet in Johannes 17, er hat den Jüngern Gebet gelehrt, das Vaterunser, das wir kennen. Er hat Gleichnisse über das Gebet geschrieben und erzählt. Zum Beispiel dieses bekannte Gleichnis von dem Pharisäer und dem Zöllner. Die Haltung im Gebet ist so wichtig. Der Pharisäer, der stolz vorne steht und sagt, danke Gott, dass ich nicht bin wie all die anderen Menschen. Und der Zöllner, der hinten in der Ecke steht, sich gar nicht richtig reinkommen traut in die Synagoge und sich auf die Brust schlägt, sein Haupt gesenkt hat und sagt, Herr, sei mir den armen Sünder gnädig. Und Jesus sagt, dieser ist gerecht nach Hause gegangen. Und das sagt so viel aus über die rechte Haltung in unserem Gebet. Eine Zerbrochenheit, ein zerbrochenes Herz, ein zerschlagener Geist, elend und arm vor Gott zu sein im Gebet. Wie wir das auch in den Psalmen gehört haben, wie wir es heute früh auch schon im Lobpreis immer wieder gehört haben. Das ist zentral. Wenn wir Gott begegnen wollen, wenn wir in seine Gegenwart kommen wollen, brauchen wir ein zerbrochenes Herz. Brauchen wir diese Haltung von diesem Zöllner, der das so toll ausgedrückt hat, der gesagt hat, Herr, sei mir dem armen Sünder gnädig. Ein schönes Gebet von Jesus ist auch das Gebet Jesu am Kreuz, als er am Kreuz hängt und kurz bevor er dann seinen letzten Atemzug gibt oder tut, betet er ein altes jüdisches Gebet und er betet, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Das ist ein Gebet, das kommt auch aus der jüdischen Tradition und das haben die Mütter ihren Kindern gelehrt, bevor sie zu Bett gegangen sind. In der orthodoxen Kirche wird das in der Vesper aufgenommen, bevor als letztes Gebet vorm Schlafen gehen, beten die dieses Gebet. Und bevor Jesus schlafen gegangen ist, bevor er gestorben ist, hat er auch dieses Gebet gebetet. Und das ist für mich auch ein Gebet, wo wir lernen können, dass wir es auch, denke ich, sehr einfach in unser tägliches Leben mit integrieren können. Als Gebet, wo wir vorm Schlafen gehen einfach sagen, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Jetzt ein weiteres Gebetsvorbild für uns. Es sind die Apostel und die junge Gemeinde. Und da lesen wir am meisten darüber in der Apostelgeschichte. Und was da besonders schön ist und was man da besonders schön sieht, ist eine Sache ist gemeinschaftliches Gebet als Gemeinde. Wie kann man zusammen als Gruppe, als Gemeinde beten? Und da gibt es in der Apostelgeschichte mehrere Beispiele dafür. Ich habe jetzt mal zwei rausgegriffen. Und zum einen mal, als die Jünger einen Ersatz für Judas gesucht haben, haben sie zusammen gebetet. Und dann gab es noch dieses schöne Erlebnis, wo Petrus und Johannes vor den Hohen Rat gezerrt wurden und der Hohe Rat ihnen verboten hatte, im Namen Jesus zu predigen. Und wo sie dann als Gemeinde zusammenkommen, nachdem Petrus und Johannes geschlagen wurden und dann wieder freigelassen worden sind. Und sie kommen dann als Gemeinde zusammen und finden dann den Psalm 2 in der Bibel und fangen an, den Psalm 2 zu beten. Und das ist wirklich, das hat mich schon so oft begeistert und es ist so ergreifend, das werde ich euch mal einfach mit als Hausaufgabe geben, das einfach nochmal zu lesen. Johannes, also Apostelgeschichte 4, Vers 23 bis 31. Da heißt: Sie aber, als sie es hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen: Herrscher, du, der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast und alles, was in ihnen ist, der du durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters, deines Knechtes David gesagt hast. Und dann geht es so weiter und so fort. Dann wird der Psalm 2 zitiert. Und nach dem Gebet passiert was ganz Herrliches. Und als sie das gebetet hatten, bewegte sich die Stätte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Das ist also wirklich sehr bewegend. Dann die paulinischen Gebete. Ich habe jetzt mal Paulus und Epaphras damit hingeschrieben, weil anhand vom Kolosserbrief wird der Dienst des Paulus am schönsten sichtbar. Es gibt ja in den Briefen, in den Paulusbriefen, ganz viele Gebete, die aufgeschrieben sind, die der Paulus aufgeschrieben hat, um zu zeigen, wie er für die Gemeinde betet. Könnte man auch eine eigene Predigt drüber schreiben. Epheser 1, Vers 15, Epheser 3, Vers 14, Philipper 1, Vers 9. Magst du was sagen, Anton? Meldet sich? Okay. Genau. Aber im Kolosserbrief, da steht was über diese Gemeinschaft, in der Paulus gelebt hat. Und zwar kam da ein Mann aus der Gemeinde in Kolossee zum Paulus. Und dieser Mann hieß Epaphras. Und dieser Mann hat dem Paulus von der Gemeinde in Kolossee erzählt. Paulus war vorher nie selber dort. Da heißt nämlich in Kolosser 2, denn ich will, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich um euch habe und um die, die in Laodicea sind und um alle, die mein leibliches Angesicht noch nie gesehen haben. Damit ihre Herzen getröstet werden, vereinigt in Liebe und zu einem Reichtum an Gewissheit, des Verständnisses und zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, das in Christus Jesus ist, in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Schwer zu greifen. Aber Paulus hat einen Kampf um Kolossee und um die, die in Laodicea sind, obwohl er sie noch nie gesehen hat. Er hat da noch nie eine Predigt gehalten, er hat noch nie die Leute dort gesehen. Er kennt nur den Epaphras und er weiß von dem Epaphras, hey, da gibt es Leute, die glauben an Jesus und er kämpft um sie. Wie denkt ihr, dass der Paulus für die Gemeinde in Kolossei gekämpft hat? Auf den Knien. Er hat gebetet. Er hat um diese Gemeinde gerungen. Genau. Im Jakobusbrief lesen wir, da gibt es, das ist auch wirklich schön, wie der Jakobus das beschreibt. Da heißt, wenn jemand, lest es mal vor, leidet jemand unter euch, er bete. Ist jemand guten Mutes, er singe Psalmen. Und dann heißt es ein bisschen später, bekennt nun einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Elia war ein Mensch von gleicher Gemütsbewegung wie wir und er betete inständig, dass es nicht regnen möge und es regnete nicht auf der Erde 3 Jahre und 6 Monate. Und er betete wieder und der Himmel gab Regen und die Erde brachte ihre Frucht hervor. Also der Jakobus sagt auch, dass wir beten sollen. Ganz wichtig. Und er bringt als Beispiel den Propheten Elia aus dem Alten Testament. Den hatte ich gar nicht erwähnt. Als Abschluss noch zum Thema Gebet in der Bibel finden wir noch in der Offenbarung ein schönes Bild, wie die Gebete vor Gottes Thron, wie unsere Gebete vor Gottes Thron ausschauen. Und das lesen wir zum Beispiel in Offenbarung 5, gibt auch noch eine andere Stelle. Und sie hatten ein jeder eine Harfe und goldene Schalen voller Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Also vor Gottes Thron kommt Rauch, Weihrauch nach oben und unsere Gebete sind der Weihrauch. Im Psalm 141 heißt es auch, lass als Räucherwerk vor dir stehen oder als Weihrauchopfer vor dir stehen mein Gebet. Das Erheben meiner Hände als Speisopfer am Abend. Psalm 141, Vers 2. Lass als Rauchopfer vor dir stehen mein Gebet. Das Erheben meiner Hände als Speisopfer am Abend. Damit schließe ich das Thema mal ab.